SRF 2 Kultur.
Kontext. Die Schweiz schafft es immer wieder, politische Gräben zu überwinden. Bei der Abstimmung über die Ecopop-Initiative vom letzten Wochenende gingen viele Politkommentatoren davon aus, dass sich einmal mehr ein großer Graben auftäte. Ein Graben zwischen nationalkonservativen Kräften, die die Einwanderung auch aus der Europäischen Union radikal begrenzen wollen, und auf der anderen Seite liberal-progressiven Kreisen, die sich verlässlich an Europa anbinden wollen. Eine Spaltung zwischen Stadt und Land, eine Kluft zwischen der Deutschschweiz und der Romandie waren zu erwarten. So jedenfalls driftete die Schweiz bei der Abstimmung über die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative im Februar stark auseinander. Diese Spaltung wurde nun aber wieder erwarten bei Ecopop weniger stark sichtbar. Wie steht es nun um diese Differenzen, wie um den Zusammenhalt? Dazu jetzt ein Gespräch mit dem Politologen Werner Seitz. Mein Name Sabine Bitter. Werner Seitz, Sie kennen sich mit den politischen Gräben in der Schweiz aus. Sie haben kürzlich in einer Studie untersucht, was die Schweiz spaltet. Sie halten fest, dass sich in unserem Land Gräben auftun, etwa dann, wenn es um das Verhältnis zu Europa geht. Die Ablehnung nun der Ecopop-Initiative weist aber wiederum auf eine Schweiz hin, die einiger ist, als man vermutet hat. Stimmt dieser Eindruck?
Dieser Eindruck stimmt. Das hat wahrscheinlich niemand erwartet, dass die Einigkeit in der Ablehnung so ausgeprägt ist. Das hat man selten gesehen. Aber wenn man noch genauer hinschaut, dann sieht man schon gewisse Profile, die sich schon bei anderen Abstimmungen, außenpolitisch geprägten Abstimmungen gezeigt haben, wie bei der Masseneinwanderungsinitiative, der Anti-Minarett-Initiative oder Ausschaffungsinitiative. Das zeigt sich darin, dass die Städte leicht stärker verworfen haben als das Land. Es zeigt sich darin, dass die italienischsprachige Schweiz stärker zugestimmt hat, die französischsprachige Schweiz stärker verworfen hat und die Deutschschweiz sich dazwischen positioniert.
Werner Seitz, bei den beiden wichtigen Abstimmungen in diesem Jahr, bei der Masseneinwanderungsinitiative und jetzt bei Ecopop, ging es um die Konfliktlinie Öffnung-Abschließung. Wie stark ist dieser Konflikt, wenn wir jetzt, sagen wir, auf die letzten 25 Jahre zurückschauen? Es bezieht sich auch auf die Zeit, in der sich die Schweiz oft mit außenpolitischen Fragen befassen musste, als sich nach der Öffnung im Osten nach 1989 ein neues Europa herausbildete.
Ja, genau. Anfang der 90er Jahre tauchte diese Konfliktlinie auf, die Konfliktlinie Öffnung, Abschließung. Und sie bildete sich eben im Zuge der Globalisierung und der Europafrage. Und sie zeigte sich vor allem dann bei außenpolitischen Fragen schlagartig bei der Abstimmung über den EBR 1992 und dann in der Folge bei einer ganzen Reihe von weiteren außenpolitischen Vorlagen. Es ist aber nicht eine Konstante und es ist auch nicht die einzige Konfliktlinie, die unsere Gesellschaft prägen. Es ist seit 20 Jahren diejenige Konfliktlinie, die das Parteiensystem am stärksten geprägt hat. Es hat das Parteiensystem umgepflügt. Es gab eine Umgruppierung im bürgerlichen Lager mit einer sehr starken SVP auf Kosten der CVP und der FDP.
Wenn wir noch bei diesen Fragen der Öffnung bleiben, Abstimmungen zu diesem Thema sind nicht nur in der Schweiz ja ein bevorzugtes Terrain für rechtskonservative Parteien. Sie haben es angesprochen, bei uns ist es vor allem die SVP, die von der Europäischen Union unabhängig sein will, Migranten zurückdrängt und von fremden Richtern, wie sie sagt, nichts wissen will. Und auf der anderen Seite steht eine liberal-progressive Schweiz, die internationale Zusammenarbeit möchte, Menschenrechte und das Völkerrecht hochhält. Diese Spaltung scheint sich wie ein roter Faden durch die politische Landschaft zu ziehen in den letzten 20 Jahren. Was bewirkt diese Spaltung?
Einerseits eine gewisse Verhärtung im Politikstil, weil die beiden Pole stärker geworden sind. Es ist aber nicht so, dass der eine Pol mehrheitsfähig wäre an sich. Es gibt zwischen diesen beiden Polen eine Mitte und je nach Fragestellung ist entscheidend, wer die Mehrheit dieser Mitte für sich gewinnen kann. Und dann geht eine Abstimmung eben in die eine oder in die andere Richtung aus.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, bei Abstimmungen fällt auch immer wieder auf, dass die Bevölkerung in der Stadt anders stimmt, also die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich in der Stadt anders entscheiden als auf dem Land. Wie wichtig ist diese Trennlinie?
Der Stadt-Land-Graben ist sehr wichtig, vor allem weil er sehr häufig auftritt. Vor den 90er Jahren waren es vor allem die klassischen Stadt-Land-Themen wie Mieterschutz, Konsumentenschutz oder auch Landwirtschaftspolitik. Das hat sich aber in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Es kamen neue Themen dazu, wie die Verkehrsvorlagen, dann vor allem die außenpolitischen Vorlagen und immer wichtiger werden die unterschiedlichen Werte, die von Stadt und Land eben nicht geteilt werden. Das sind zum Beispiel die Gleichstellung der Frauen, Frage des Schwangerschaftsabbruchs, Liberalisierung der Drogen, Registrierung der gleichgeschlechtlichen Paare. Diese Fragen, die polarisieren zurzeit am stärksten zwischen Stadt und Land. Und das zeigt, der Stadt-Land-Konflikt, ursprünglich war er ein ökonomischer Konflikt, ein Verteilungskonflikt, der ist zu einem Wertekonflikt geworden.
Das heißt, mittlerweile markiert diese Trennlinie Stadt-Land auch eine soziale, gesellschaftliche Grenze.
In einem gewissen Sinn schon. Die sozioökonomischen Strukturen der Städte und derjenigen auf dem Land, die sind anders. Auch die Bildungsstruktur ist ganz verschieden und bei diesem Konflikt spielt Ausbildung eine sehr zentrale Rolle.
Nun sind ja Stadt und Land oft nicht mehr trennscharf zu unterscheiden. Sagen wir, im Raum zwischen den Städten gibt es viel Agglomeration. Welche Rolle spielt eigentlich diese?
Die Agglomeration spielt eigentlich eine entscheidende Rolle, denn die Großstädte, die machen etwa 15% der Bevölkerung aus, die agrarische Landschaft vielleicht 10%, dann haben wir noch einige Klein- und Mittelstädte und alles andere ist sogenannte Agglomeration. Die Agglomeration aber ist nicht homogen. Und wenn wir das historisch anschauen, können wir zumindest zwei Typen von Agglomeration unterscheiden, die suburbane und die periurbane Agglomeration.
Das heißt?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Stadt über ihre Grenzen hinaus, in den Gürtel, in den Agglomerationsgürtel um die Stadt herum. Das waren vor allem Arbeiter, die günstigere Wohnungen suchten. Die vermischten sich mit den Alteingesessenen und das nennt man die suburbane Bevölkerung oder Agglomeration. Es hat hier ziemlich viele Arbeiter, auch viele Ausländer. Und von daher sind jene, die an die Urne gehen, fühlen sich eher in ihrer kulturellen Identität bedroht und sie neigen daher eher zur SVP. Dann, nach den 60er Jahren, wuchsen die Städte weiter. Es wurden abgekoppelt von den Städten neue Zonen erschlossen. Das sind dann die periurbanen. Da wohnen eher die besser Betuchten, diejenigen, die in Einfamilienhäusern wohnen. Und die verhalten sich politisch anders. Sie sind politisch eher liberal, aber nicht liberal im linken Sinn, wie es die Städter sind, eher liberal im konservativen Sinn.
Neben der Kluft zwischen Stadt und Land wird bei Abstimmungen oft ein weiterer Graben sichtbar. Wir haben es auch schon kurz angesprochen. Ein Graben, der es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, der Röstigraben, der die Westschweiz von der Deutschschweiz trennt und auch die Sprachgrenze markiert. Welche Rolle spielt dieser Röstigraben?
Der Röstigraben ist relativ jung im Vergleich zu den anderen Gräben wie der konfessionelle oder der Stadt-Land-Graben. Er entstand eigentlich mit der Helvetik, aber war eigentlich kein Graben. Als die Schweiz gegründet wurde 1848, da wurden die Sprachregionen, vor allem die Französischsprachregion, automatisch integriert. Die Romans mussten nie so um Anerkennung kämpfen wie die Sozialisten oder die katholisch-konservativen. Das Einzige, wodurch sich die Romans vielleicht auffällig auszeichneten, war ihr sehr expliziter Föderalismus. Sie stellten sich immer wieder gegen die Vereinheitlichungsbestrebungen der Radikalliberalen des damaligen Freisinns. Aber ansonsten zogen sie ziemlich in dieselbe Richtung mit wie die Radikalliberalen aus der Deutschschweiz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber begann plötzlich das Verhältnis zwischen den Sprachregionen sich zu verschlechtern. Auf beiden Seiten begannen die Intellektuellen die Superiorität ihrer Kultur gegenüber der anderen hochzuheben und man sprach von der Gefahr der Verwälschung der Deutschschweiz oder der Germanisierung der Romandie. Und diese Spannungen heizten sich an und ebenfalls im Ersten Weltkrieg, da brachen sie voll aus. Es kam zu großen Auseinandersetzungen. Und die Gefahr für die Schweiz war insofern groß und bedrohlich, weil die außenpolitischen Sympathien der Sprachregionen erstmals in der Geschichte der Schweiz entlang des Auslandes gingen. Die Schweiz definierte sich nicht mehr als Schweiz, sondern die Romans sympathisierten mit Frankreich, die Deutschschweizer mit Deutschland. Und das beunruhigte die ganze Gesellschaft relativ stark. Und es dauerte bis in die 30er Jahre, bis eine gewisse Ruhe wieder einkehrte. Und die Eliten, die zogen dann ihre Lehren daraus und im Zweiten Weltkrieg, da herrschte im Zug der geistigen Landesverteidigung ein relativ gutes Einvernehmen zwischen den Sprachregionen.
Das heißt, dieser Röstigraben vom Ersten Weltkrieg wurde später dann überwunden.
Ja, und zwar mit ganz bewussten Maßnahmen, die wir heute vielleicht ein bisschen belächeln, aber damals im Zweiten Weltkrieg, da war die Schweiz sprachpolitisch besser gewappnet und man verklärte fast ein bisschen die Mehrsprachigkeit. Ausdruck davon ist auch, dass man das Rätoromanische noch zur vierten Landessprache erhoben hat.
Man kreierte eine neue Sprachenpolitik als Teil der geistigen Landesverteidigung.
Ja, das war ein Teil des Nationenbewusstseins der Schweiz. Die Schweiz zeichnete sich nicht aus, indem sie zu einer Sprachregion gehörte, sondern sie war mehrsprachig. Das wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt, aber richtig fruchtbar gemacht wurde es während des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der geistigen Landesverteidigung.
Trotzdem spielt dieser Röstigraben heute bei Abstimmungen hin und wieder eine Rolle, zum Beispiel wenn es um Fragen geht, wie die Schweiz ihr Verhältnis zu Europa gestalten soll. Was sind da die schlagendsten Beispiele dafür?
Die Romandie hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg relativ stark verändert. Das hängt damit zusammen, dass die Kantone ihre Bedeutung verloren haben und es bildete sich erstmals eine Romandie raus. Vorher war es eine Ansammlung von Genfern, Neuenburger, Freiburger, Wallisern. Die waren sogar konfessionell gespalten und es gab kein Bewusstsein der Romandie. Das bildete sich heraus und in diesem Kontext rückte die Romandie auch politisch nach links. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Deutschschweiz links und die Romandie eher rechts. Und das äußerte sich in der Sozialpolitik darin, dass die Romandie bis heute sozialpolitisch sehr viel offensiver vorgehen, sehr viele, viel stärkere Forderungen an den Staat stellen als die Deutschschweiz. Es gibt einen zweiten Themenbereich, wo sich die Romandie von der Deutschschweiz unterscheidet, das ist das verkehrspolitische Verhalten oder überhaupt die Einstellung zur Verkehrspolitik. Die Deutschschweiz favorisiert den öffentlichen Verkehr und die Romandie den Privatverkehr. Und der dritte große Themenbereich nebst der Sozial- und der Verkehrspolitik ist eben die Außenpolitik, wo die Romandie sich klar öffnungsfreundlicher zeigt als die Deutschschweiz.
Werner Seitz, Sie haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, neben dieser Stadt-Land-Kluft, neben sprachregionalen Differenzen, gab es in der Geschichte der Schweiz auch ein starker Graben zwischen katholischer und reformierter Schweiz. Dieser Graben spielt heute kaum mehr eine Rolle, war aber über sehr lange Zeit sehr bedeutend. Warum?
Also der konfessionelle Graben in der Schweiz, der ist wirklich sehr alt. Er geht sogar zurück in die Zeit der alten Eidgenossenschaft. Zur Zeit der Reformation bildete er sich heraus und da ging es nicht nur um Konfessionen, es ging auch um unterschiedliche Weltbilder oder auch wirtschaftspolitische Unterschiede, die da bestanden. Für die Schweiz wichtig war dann, dass im 19. Jahrhundert die politischen Auseinandersetzungen immer wieder konfessionell überlagert wurden. Stichworte dazu sind etwa Jesuitenberufungen, Klösteraufhebungen. Da bedienten sich die Radikalen zur Untermauerung ihrer Argumente antikatholische Reflexe. Und das war dann auch, stand das Pate bei der Gründung der Schweiz 1848, die ging ja aus dem Sonderbundskrieg heraus, der sich zwischen katholisch-konservativen und den radikal-liberalen abspielte. In der Folge zogen sich dann aber die katholisch-konservativen, die den Sonderbundskrieg verloren haben, zurück in ihre Stammlande und sie bauten eine Parallelgesellschaft auf. Und diese Parallelgesellschaft, die dauerte etwa 100 Jahre bis in die 60er Jahre, bis sie dann sich auflöst im Zuge der Säkularisierung. Also die Bedeutung von diesem Graben war, dass einerseits die katholisch-konservativen, die beteiligten sich aber trotzdem politisch, vor allem mittels Referenden, und sie schafften es zusammen mit den föderalistischen Romans immer wieder die Vereinheitlichungsbestrebungen der Radikalliberalen zu stoppen. Als dann die katholisch-konservativen in den Bundesrat integriert wurden 1891, da flaute der politische Gegensatz etwas ab. Kulturell und mental blieben die katholisch-konservativen jedoch bis in die 60er Jahre in ihrer Parallelgesellschaft verwurzelt. Und nach den 60er Jahren im Zuge der Modernisierung, der Mobilisierung, da löste sich diese Gesellschaft relativ schnell auf und der konfessionelle Graben spielte keine Rolle mehr.
SRF 2 Kultur, Sie hören Kontext. Immer wieder wurde der Zusammenhalt der Schweiz auf die Probe gestellt. Wir haben es eben gehört, da dominierte während Jahrhunderten eine konfessionelle Spaltung, die heute keine Rolle mehr spielt. Da sind weiter, wie wir auch gehört haben, die sprachregionale Kluft zwischen der Deutschschweiz und der Romandie und auch eben der Graben zwischen Stadt und Land. Der Politologe Werner Seitz hat diese historischen Konfliktlinien in einer wissenschaftlichen Studie untersucht, wirft aber auch einen Blick auf die Gegenwart. Werner Seitz, wenn wir uns das so vor Augen halten, die Gefahr des Auseinanderdriftens hat in der Schweiz immer wieder bestanden. Zum Teil waren diese Spaltungen sehr tief. Zu einem Auseinanderbrechen des Landes kam es aber dennoch nicht. Wie hat die Schweiz das geschafft?
Also die Schweiz hat zwar eine Tradition der Konsensfindung, aber ich würde die nicht überbewerten. Ich denke, bei vielen dieser Gräben, die wir aufgezeigt und besprochen haben, spielt auch eine günstige Konstellation eine Rolle. Oder die gesellschaftliche Entwicklung, die einfach Rahmenbedingungen veränderten, dass eben die Gräben sich auflösten oder die Spaltungen nicht mehr so gravierend waren. Trotzdem kann man sagen, dass die gesellschaftspolitische Elite eine gewisse Sensibilität aufbrachte. Und wir hatten das zum Teil bei den katholisch-konservativen. Ich habe erwähnt, dass sich die in ihr Ghetto zurückgezogen haben. Das gilt aber nicht für alle Katholiken. Es gab namhafte radikal-liberale Katholiken, die sich am Aufbau des neuen Bundesstaates beteiligt haben. Und schon im ersten Bundesrat saßen zwei Katholiken. Es war der Tessiner Stefano Fancini und der Solothurner Josef Munzinger. Und gerade solche Katholiken, die waren sehr wichtig für den Zusammenhalt der Schweiz und eben für den Aufbau der Schweiz.
Das heißt aber, es gab so etwas wie eine geistige Elite, die sich über diese Gräben auch hinwegsetzte, bewusst.
Das gab es nicht nur bei den Katholiken, es gab sie auch in den Sprachen. Vielleicht ist eine Erinnerung vor 100 Jahren die Rede von Karl Spitteler, der den Schweizern ins Gemüt geredet hat in einer Rede vor der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Zürich, wo er sagt, ihr müsst, die Deutschschweizer, ihr müsst auf die Romandie zugehen. Die Schweiz ist nur stark, wenn man zusammenarbeitet. Solche Mahner gab es immer wieder und gibt es auch heute. Also wenn wir uns erinnern, wie die Situation 1992 war, am Anfang medial ging man aufeinander los. Auch der Bundesrat, der französischsprachige Bundesrat, war relativ entrüstet und hat sich empört über das Nein der Schweiz. Und dann relativ schnell trat eine Phase der Versachlichung ein. Es wurde eine Verständigungskommission eingesetzt. Und auch die Medien achteten sehr darauf, dass man im Umgang miteinander, dass man da ein bisschen mehr Zurückhaltung sich auferlegte und dass man auch mehr übereinander berichtet im positiven Sinn. Und ich denke, das hat sich ausbezahlt. Die Romandie wurde mehrmals überstimmt von der Deutschschweiz. Das kann man nicht verhindern, wenn die Deutschschweiz größer ist als die Romandie. Aber die Art und Weise, wie das Ganze aufgenommen und kommuniziert wurde, zeigt von einem neueren Stil, als er damals war, 1992, bei der Ablehnung des EBR.
Sie haben ein weiteres Stichwort genannt, die Gegner gingen medial aufeinander los. Das ist auch ein Phänomen, das wir aus neuester Zeit kennen, seit wir seit 25 Jahren diese stark polarisierte Parteienlandschaft haben, mit der SVP auf der einen Seite und den Grünen und der SP auf der anderen Seite, wird das ja auch immer wieder beklagt, wenn die Gegner da medial aufeinander losgehen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung, diese starken Polarisierung ein?
Diese setzte eigentlich in den 80er Jahren bereits ein. Und zwar war es zuerst am linken Rand. Die SP, die war bis in die 70er Jahre eine eher traditionelle, gewerkschaftlich orientierte Partei. Und unter dem Eindruck der 68er-Bewegung und dann auch der neuen sozialen Bewegungen, Stichworte Frauen, Friedensbewegung, Ökologiebewegung, da hat sich die SP inhaltlich neu positioniert und nahm dabei einen Bruch mit Teilen der Gewerkschaften und der konservativen SP in Kauf. Und sie positionierte sich neu. Und zwar eher am linken Rand. Sie verlor dabei die traditionellen Arbeiterkreise und konnte dafür punkten bei den neuen Mittelschichten. Das war die erste Phase in den 80er Jahren, wo sich die SP nach links positionierte. Sie wurden dabei unterstützt von den Grünen, die ebenfalls eine linke Position im Parteienspektrum einnehmen. Und dann in den 90er Jahren, nach der Ablehnung des EBR, da war die Stunde gekommen für die SVP. Die SVP war während über 60 Jahre eine 11%-Partei, relativ stabil im ländlichen Gebiet, in protestantischen Kantonen. Und nun setzte sie zu einem Siegeszug an, wie man ihn noch nie gesehen hat. Als erstes übernahm sie die Autopartei, das war eine relativ rüpelhafte antiökologische Bewegung, die aber elektoral sehr erfolgreich war in den 80er Jahren. Die SVP übernahm diese. Darauf richtete sich die SVP gegen FDP und CVP, die sie heftig kritisierte und attackierte und ihnen sehr viele Wähler abnahmen. Und am Schluss, die SVP war eine weitgehend Deutschschweizer Partei, machte sie noch den Sprung in die Romandie und sie konnte auf der ganzen Ebene massiv punkten und sie steigerte sich von 11-12% in den Rahmen von fast 30%. Was ganz dramatisch war, war der Einfall der SVP in die katholischen Stammlande. Die katholischen Stammlande, die waren während 100 Jahren und mehr voll in den Händen der katholisch-konservativen und eine reformierte Partei hatte darin überhaupt keine Chance. Und mit diesem Öffnungsdiskurs soll die Schweiz der EU beitreten oder nicht, wo sich die CVP ja eher positiv dazu gestellt hat, Das war die Chance für die SVP, in den katholisch-konservativen Stammlanden Fuß zu fassen. Und sie hat das dauerhaft gemacht.
Also zum Beispiel in Kantonen wie St. Gallen oder Luzern?
Genau, auch in der ganzen Innerschweiz, im Wallis und in Fribourg. Und das ist relativ neu und es ging sehr zulasten der CVP, die hat massiv verloren. Und das Tragische für die CVP ist, sie hat nicht im Mittelland diese Verluste kompensieren können. Und das erklärt auch den massiven Einbruch der CVP der letzten 20, 30 Jahre.
Das heißt, diese Polarisierung der Parteien rechts und links und eben das Erstarken der SVP hat stark damit zu tun, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren über viele außenpolitische Fragen abstimmen mussten, angefangen vom Beitritt zur UNO 1986 bis hin jetzt auch zur Masseneinwanderungsinitiative und Ecopop. Nun war aber andererseits, einerseits die Schweiz mit diesen Fragen ja nicht allein, wenn wir an die Neuordnung Europas nach dem Mauerfall denken. Da stellten sich ja diese Fragen in vielen Ländern, wie man sich gegenüber anderen europäischen Ländern verhält, was die eigene Identität ausmacht, wie stark die Nationalstaatlichkeit gewichtet werden soll und so weiter. Trotzdem war die Schweiz irgendwie außen vor. Inwiefern hatte sie da eine Sonderrolle?
Sie sagen zu Recht, die anderen Länder haben diese Fragen auch und sie haben auch dieselben Bewegungen. Also wir haben einen Front National in Frankreich, wir hatten eine FPÖ von Haider in Österreich. Diese Bewegungen, die sind sehr ähnlich, sie sind alle so rechtspopulistischer Art, richten sich gegen die EU, sind aber auch für eine konservative Gesellschaft, sind sehr ablehnend gegenüber Ausländern, aber auch im Inland sind sie kritisch gegenüber sogenannten Sozialschmarotzern. Also auf dieser Ebene gleichen sich die Parteien sehr, also diese rechten Oppositionen. Was die Schweiz nun unterscheidet von denen ist, dass in der Schweiz alle 3 Monate über 3, 4 Themen abgestimmt wird. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass immer wieder über eine von diesen Konfliktlinien diskutiert wird. Und das macht einerseits diese Konfliktlinien sichtbar, sie werden vielleicht sogar belebt und man kann sie dann auch bearbeiten. Das ist im benachbarten Ausland, wo die direkte Demokratie nicht oder nur teilweise vorhanden ist, weniger der Fall oder eben nicht der Fall. Und das macht dann den Eindruck in der Schweiz, dass wir ein relativ polarisiertes Land sind. Wir sind es in einem gewissen Sinn auch, aber wir sind nicht nur in eine Richtung polarisiert, es gibt eine ganze Kraftfeldervielfalt von vielen verschiedenen Konfliktlinien, die sich überschneiden. Was aber dann das Gute ist an der direkten Demokratie, es gehört zur politischen Kultur in der Schweiz, dass, wenn direktdemokratisch entschieden ist, dass dies dann auch gilt.
Sie sagen, dank dem, dass wir über diese Konfliktlinien öfters abstimmen können, wird sichtbarer, wer von welchen politischen Entscheiden was zu erwarten hat. Am Beispiel jetzt von den neuesten Abstimmungen über die Masseneinwanderungsinitiative und auch über Ecopop ging es ja auch um Verlierer und Gewinner einer solchen Öffnung. Und Sie sagen, da spielt auch der Konflikt rein, wer von dieser Modernisierung eben profitiert und wer nicht. Wer sind eigentlich diese Verlierer oder die Gewinner?
Also in der Politikwissenschaft werden bei dieser Konfliktlinie als Gewinner die sogenannten Vertreter der neuen Mittelschicht bezeichnet. Das sind Leute mit einer guten Ausbildung, die in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen arbeiten. Gewinner sind aber auch Fachleute aus exportorientierten Dienstleistungssektoren, eben denen die Öffnung der Grenzen neue Möglichkeiten schafft. Als Verlierer dagegen gilt die alte Mittelschicht, das sind Handwerker, der Kleinhandel, aber auch die Bauern und eben auch die Arbeiter. Für sie ist diese Öffnung eher eine Bedrohung. Vielleicht nicht nur wirtschaftlich, häufig, und das ist bei dieser Konfliktlinie viel wichtiger, es ist eine kulturelle Bedrohung, die da ist.
Zum Beispiel?
Es gibt eine Denationalisierung, also die Politik kann nicht mehr alles bestimmen. Es gibt einige Vorgaben, die man nachvollziehen muss. Das kollidiert vor allem in der Schweiz mit der direkten Demokratie, wo das Gefühl vorherrscht, das Volk, das bestimmt, Vox Populi, Vox Dei, und nun kommen externe Richter, es werden externe Gesetze, Regelungen vorgegeben, die nachvollzogen werden müssen. Und das kratzt ein bisschen am Selbstverständnis der Schweiz, vor allem so, wie die SVP es jetzt eben sehr stark fordert.
Diese Konfliktlinie zwischen Öffnung und Abschließung sei, so sagen Sie, einerseits ein starker Treiber für die polarisierte Parteienlandschaft, aber auch für die aktuelle Spaltung der Gesellschaft, hat auch eine kulturelle Seite. Was heißt das jetzt für die politischen Parteien in den nächsten Jahren?
Wenn wir vielleicht einmal anschauen, wie die SVP diese kulturelle Dimension besetzt hat, dann sehen wir, dass sie mit großem Geschick ein ganzes Paket von politischen Mythen geschnürt hat. Mythen, die zur Zeit der geistigen Landesverteidigung aktualisiert wurden, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Es sind Mythen um Freiheit, Widerstand, Verteidigung, Selbstbestimmung. Und sie stellt diese Mythen, die in weiten Teilen der Bevölkerung positiv verankert sind, gegen diese Öffnungstendenzen, gegen die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Und es stellt sich die Frage, ob die anderen Parteien nur von utilitaristischer Logik her argumentieren können, sagen, wir müssen da rein, ob sie nicht auch vielleicht ihre Werte plakativer darstellen müssen, vielleicht auch bildlicher darstellen müssen, damit sie eben auch Sicherheit, Geborgenheit ausstrahlen. Nicht nur die Werte der nationalkonservativen Parteien, sondern eben jene, die international versuchen zusammenzuarbeiten. Dass man beispielsweise sagt, der Rechtsstaat, der schützt die Kleinen. Gesetzliche Abmachungen, die helfen den Kleinen. Dass man auch dort versucht, die Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen und eben durchaus auch kulturell argumentiert und nicht nur ökonomisch.
Einerseits, wenn wir jetzt ein Fazit versuchen, driftet die Schweiz auseinander oder bezieht sie gerade dadurch stärker, dass häufige politische Spaltung zum Courant normal gehören und eben ausgehalten werden können, dass es quasi eine Kultur gibt, diese Gräben zu überwinden?
Ich würde schon sagen, auch wenn wir historisch zurückschauen, früher gab es viel tiefere Gräben und die Schweiz hat es geschafft. Letztlich, manchmal dauerte es Jahrzehnte, aber letztlich haben sie es geschafft, die Eliten, aber vielleicht auch die günstigen Umstände, dass diese Gräben überwunden werden konnten. Und ich denke, die Schweiz hat eine Kultur entwickelt, wo man mit Gräben umgehen kann. Und man muss auch wissen, es gibt ja nicht einen Graben, es gibt mehrere Gräben, die überschneiden sich. Und wir haben bei Volksabstimmungen meistens 3-4 Vorlagen pro Wochenende, die polarisieren nicht alle nach derselben Logik. Und da kann sein, dass jemand bei der Abstimmung A auf der Gewinnerseite steht, auf Abstimmung B auf der Verliererseite. Und wenn es einmal ein ganzes Wochenende nicht klappt, dann sicher in 3 Monaten. Von daher gewöhnt man sich auch daran, dass man mal gewinnt und mal verliert. Und solange nicht eine Region oder eine soziale Gruppe systematisch überstimmt wird, solange kann die Schweiz mit den politischen Gräben umgehen. Und das hat sie in den letzten 150 Jahren gezeigt. Und sie hat damit vor allem auch auf die Kraftfeldervielfalt zählen können, darauf, dass eben nur ganz selten ein Graben dominiert, sondern dass meistens noch andere Gräben quer dazu verlaufen.
Sie hörten den Politologen Werner Seitz. Er hat die Geschichte der politischen Gräben in der Schweiz untersucht. Das war Kontext mit Sabine Bitte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.